So, wie angekündigt vorhin, setzen wir unseren Bootvorgang fort. Und wir begrüßen jetzt also André Niemann, der uns über das Booten im Zeitalter der Wolken berichtet. Also, was läuft so alles eigentlich bei dem Startvorgang ab? Wir hatten eben den Paul Menzel mit Coreboot und Stückchen weiterführend. Und ich denke, André wird das jetzt weiter fortsetzen, was eben alles beim Booten von unserem geliebten Betriebssystem so passiert. Bei mir bootet zum Glück alles noch ganz normal auf richtiger Hardware, aber vielleicht ist das ja heutzutage teilweise schon anders angesichts des Titels. Dann Bühne frei.
Hallo, ja. Ich meine, auch wenn jetzt alles in die Cloud verschieben wird, booten müssen die Geräte alle immer noch, die VMs, die Hardware, wie auch immer. Ach, geht nicht. Also was haben alle Geräte quasi gemeinsam? Man muss sie quasi, Also man muss sie erstmal anschalten. Die Erwartungshaltung an so ein Gerät ist, ich muss sie erstmal anschalten, bevor ich das Gerät benutzen kann. Und daher auch dieser Bootprozess für alle Geräte, die elektronisch sind. Und ich will es quasi benutzen, ich will es wegdenken, ich will es wieder benutzen. Und wenn das Gerät halt irgendwie größer ist, als was in die Hand passt, dann schalte ich es aus. Aber andere Geräte, die sollen halt instant funktionieren. Da will ich nicht immer 10 bis 20 Sekunden warten oder Minuten sogar. Deshalb so, mal gucken, was da eigentlich passiert. Booten. Warum muss man booten? Warum ist die Hardware nicht einfach instant da? Ein Problem ist, dass viele komplexe Hardware drin sind, die muss initialisiert werden, die ganzen Komponenten in verschiedenen, in einer gewissen Reihenfolge muss vorbereitet werden, damit die für Betriebssysteme nutzbar wird. Die meisten Applikationen laufen auch nicht nativ drauf, wie wir gerade gehört haben. Da gibt es quasi ein BIOS irgendwie, danach kommt ein Bootloader und dann ist erst das Betriebssystem. Warum das so ist, kommen wir gleich zu. Und ja, der Bootloader, der nimmt halt dann schon zum einen den Bootstrap-Prozess, damit das Betriebssystem eine Umgebung findet, wo es ausgeführt werden kann. Und zum anderen will ich auch eine Auswahloption haben, will, dass ich verschiedene Betriebssysteme starten kann. So, deshalb zu Stages. Beim Embedded-Gerät fangen wir mal ganz abstrakt an. Danach gehen wir ins Detaillierter für x86 wieder rein. Ich meine, ich schalte das Gerät an. Dann wird so die CPU initialisiert, die lädt so ein bisschen Code von einer fixen Stelle, die weiß immer, wo es ist. Und da drin ist dann quasi der Bootloader, oder der Code zeigt auf den Bootloader, der Bootloader wird ausgeführt. Er bereitet die Umgebung für den Kernel vor, initialisiert den DRAM, andere Komponenten, Ethernet, wenn es drin ist. Und ja, lädt auch den Kernel. Am Bootloader ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel ein Update fehlschlägt, Kernel kaputt, dann will ich vielleicht einen Fail-Safe-Modus haben, dass ich das Gerät nicht irgendwie einschicken muss oder per SPI den Flash richtig flashen per Hand, sondern irgendwie noch Softwaremöglichkeiten habe. Und genau, bei Embedded-Geräten ist es noch so, ja. Das Mikrofon? Soll ich hören, oder? Geht an. Ist das hier besser? So, besser oder? Auch nicht? Okay. Dann halte ich es hier vor. Ist das besser so? Gut, dann halte ich das fest. So, gehen so. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Embedded Hardware soll ja schnell angehen, mein Telefon soll schnell funktionieren, der Fernseher auch. Das heißt, die Firmware dafür ist auch relativ dicht an das Gerät kompiliert. Also da sind nur die Module drin, die wir brauchen, wie wir gerade gelernt haben, geht halt alles schneller. Deshalb hat der Bootloader schon quasi das Memory Layout, was das Board hat und auch die ganzen Geräte fest einkonfiguriert. Und da ist jetzt nicht irgendwelches Probing so, was haben wir denn heute alles da, irgendwie der Fernseher hat immer die gleiche Hardware, da passiert nicht so viel. Und der Bootloader kann halt den Device Tree an den Kernel übergeben oder der Kernel selber, hat selber nochmal einkompiliert, was für Hardware wirklich drin ist und ja, weiß dadurch definitiv fix, was für Hardware da ist und braucht dieses ganze Probing nicht machen und da sparen wir halt Millisekunden mehrere. Der Kernel empackt sich, empackt dann immer RunFS, damit er das RootFS hat, was das genau heißt, kommen wir später noch und ja, führt das Init aus und dann ist er quasi benutzbar. So. Jetzt bei x86, was ist da jetzt der große Unterschied? Prinzipiell haben wir mehr Hardware-Möglichkeiten. Das Board, was wir gerade gesehen haben, da hat eine Steckkartenerweiterung, also Erweiterungsslot, da kann ich Steckkarten reinstecken. Das ist generisch, ich kann da verschiedene Festplattentypen reinstecken. Und allein die Hardware-Vielfalt ist viel größer als bei so einem Embedded-Gerät, wo der Entwickler ja schon festgelegt hat, was das Gerät alles können muss. Genau, die Management Engine ist auch noch so ein Feature. Die meisten Embedded-Geräte sind halt ein Embedded-Gerät und so ein Computer hat ja quasi, naja, so 2, 3, 4 Computer auf dem Computer. So. Wie funktioniert jetzt so ein x86-Boot? Also, ich stecke Strom rein, ich drücke den Power-Button, dann wird erstmal so, das Netzteil fährt sich hoch, baut ein bisschen Spannung auf und die ganzen Komponenten brauchen ja nicht 12 oder 5 Volt, wie aus dem ATX-Netzteil rauskommen, sondern es müssen erstmal so die Spannung erzeugt werden, 1,5, 3,3 Volt, damit die Komponenten die passende Spannung haben. Dann werden halt so Non-House-Based Subsysteme gestartet, die Management Engine zum Beispiel, wenn man so ein Serversystem hat oder so ein Intel, hat ja auch AMT drin, kann ich auch remote konfigurieren, oder das Gerät an ist, also das Betriebssystem. Dann lädt die CPU von dem Host-Reset-Vektor, ist ein Pointer drin, wo quasi der nächste Einsprungpunkt liegt und von da aus wird dann die Firmware geladen, das BIOS. Und dann x86-CPU hat verschiedene Modes. Das BIOS wird in der Regel im Real-Mode ausgeführt, das ist ein 16-Bit-Modus noch, auch wenn es ein 64-Bit-CPU ist, das BIOS wird generell im 16-Bit-Modus erstmal ausgeführt. Und dann passiert so die Early Initialization, also man muss ja den DRAM-Controller initialisieren, die CPU muss so ein bisschen hochgefahren werden, dann müssen die Caches aktiviert werden und die anderen Cores. Dann ist die CPU nicht abgeschlossen, Memory Init und dann kann ich mit dem Rest, mit dem Bootloader starten. Genau, das hatten wir schon gerade. Power on. Genau, ganz wichtig, seit der Pentium-Zeitalter wird ein Mikrocode-Update eingeführt, durchgeführt. Falls es halt, eine x86-CPU ist ja halt quasi ein komplexes Instruction-Set, also hat relativ komplexe Funktionen drin und die können auch fehlerbehaftet sein. Daher ist so ein kleines Mapping drin, so ein quasi Code hinterlegt, wie quasi Befehle ausgeführt werden für die CPU, also von der Betriebssystemsicht aus. Und dieses Mikrocode kann aktualisiert werden, wenn zum Beispiel Intel feststellt, der hat mal wieder irgendwie einen Bug in irgendwelchen Instruktionen, dann gibt es ein Mikrocode-Update und dann behalten sich die Funktion wieder wie dokumentiert. Genau, die CPU wird sensiert, der Reset-Vektor wird geladen und dann kommt die Mode-Selection. Der Protected-Mode ist der normale Modus, in dem die CPU läuft. Da hat man die MMU, da hat man Memory-Mapping drin, was das Betriebssystem so alles braucht heutzutage. Der Real-Mode ist halt dieser Legacy 16-Bit-Modus, das hat sich irgendwie historisch gehalten, gibt keinen technischen Grund mehr dafür, aber wenn man das jetzt Rückwärtskompatibilität ist da sehr wichtig, deshalb ist es einfach immer noch so. Der SMM ist der System Management Mode, da gehen die ganzen RCP-Calls durch. Wenn ich jetzt hier so einen RCP-Call für Display heller, dunkler mache oder Power-Terminal-Geschichten, die CPU wird zu warm, kriegt das Betriebssystem mit, dann gibt es einen RCP-Call. Und die Aktionen dahinter laufen transparent fürs Betriebssystem. Das kriegt das gar nicht mit. Die CPU macht da einfach in einem anderen Ring irgendwas unter dem Betriebssystem. Das kriegt gar nicht mit, was da wirklich läuft. Dann gibt es noch so einen Virtual Legacy Modus und diesen IA32E Modus, ist dieser 64-Bit Extensions. So. Genau. Und in den ersten Schritten haben wir keine MMU und keinen RAM. Das heißt, der Code, der geschrieben wird, muss ohne Stacks und ohne Register, also nur mit Registern auskommen. Das heißt, ich kann halt nicht irgendwie mit Memory, ich muss sehr sparsam arbeiten, weil ich habe nicht viel Platz. Ich kann dann quasi noch den Cache aktivieren, dann kann ich so den Cache als RAM benutzen, aber wie viel Cache hat denn so eine CPU? Na gut, Megabyte jetzt schon so 1, 2, wenn man Glück hat, aber vor nicht so langer Zeit waren es noch so 200K. Und der ganze Bootcode für die ersten Schritte muss dann da quasi reinpassen, bis der Memory geladen oder initialisiert ist. So. Was haben wir dann? Wenn die CPU quasi so betriebsfähig ist und das BIOS ausgeführt werden kann, dann kommt so die Early Initialization. Dann muss der PCI-Bus hochgefahren, also initialisiert werden, angesprochen, guckt, welche PCI-Geräte sind da, der SATA-Bus, alles sowas. Und diese Phasen sind für Legacy-PC-BIOS und UEFI-Modus ähnlich, muss halt durchgeführt werden. Das ist Single-Threaded. Und so Multiprocessing, Multithreading kommt eigentlich erst so, wenn das Betriebssystem da ist. Also auch wenn ich jetzt einen 6-Kerner habe, startet nicht schneller das BIOS, weil habe ich bloß einen Thread. wenn ich halt mehrere Cores habe, die versuchen dann gleichmäßig, also zuerst quasi den Modus, also den Lead zu übernehmen, und da gibt es einen Semaphore-Flag, also der erste, der quasi da ankommt, kriegt das Bit gesetzt und kann quasi den Code ausführen. Die restlichen Cores müssen warten, bis sie später initialisiert werden. Ja, wenn der DRAM konfiguriert ist, dann wechselt man von diesem No-Evict-Modus raus, dann kann man quasi wieder Pages aus dem Cache in den RAM evicten und von dem RAM dann später in den Spot. Anderes Thema. Und ja, dann kann man den RAM benutzen und wieder ganz normal programmieren und arbeiten. So, danach kommt Advanced Init. GPIO-Ports initialisieren, kennt man ja vom Raspberry Pi heutzutage noch. Interrupt-Controllers, irgendwelche Timer, seriellen Port, Konsole-Input-Output, was man so braucht, um zu interagieren. PCI-Bus, das Grafik mit dem Optionsraum, damit die Grafikkarte initialisiert wird. Kann man machen, muss man nicht, das ist optional. USB-Initialisierung für Tastatursupport im BIOS-Modus, damit ich es konfigurieren kann, ist heutzutage relativ wichtig. SATA-Modus, damit ich halt irgendwie Storage habe und von zum Booten später. Ich kann auch von USB booten, also den Bus muss ich sowieso initialisieren. Betriebssystem laden. Wie funktioniert das? Da haben wir quasi heutzutage beim x86 zwei Möglichkeiten. Einmal den Legacy-PC im BIOS-Modus oder den UEFI-Modus. Beim Legacy-Modus ist der Bootloader, oder muss historisch quasi in den ersten 446 Byte vom MBR reinpassen. Und MBR ist also eine Festplattenformatierungsmöglichkeit. Das ist ein Master-Boot-Record und da steckt der erste drin. Wenn so ein Grub, heutzutage ist er größer als 400 Byte, das heißt, der restliche Code muss dann weiter hinten auf der Platte gelegt werden. Da gibt es noch bei 36 ein bisschen Platz. Und MBR hat so ein paar Limitierungen. Zum Beispiel kann das nur vier primäre Partitionen. Dann kann ich in der vierten noch eine Extended-Partition machen, wo ich mehrere Subpartitionen reinpacken kann. Aber auch die Device-Größe ist mit irgendwie bei 2,2 Terabyte begrenzt. Naja, wenn ich jetzt 10 TB Platten kaufen kann, bringt mir das nichts mehr. Deshalb gibt es die GPT-Partitionierung, die GUID-Partition-Tables. Da werden halt die Partitionen anhand von UIDs identifiziert. Und GPT löst ein paar Probleme, die wir mit dem Legacy-MBR haben. Die ersten 446 Byte haben wieder so die also den ersten Code drin. Und wenn ich wieder einen Bootloader habe, der größer ist, dann habe ich eine spezielle Partition, die so 1, 2 MB groß ist, die ist dann auch, wenn man es mit Parted formatiert, mit BIOS Group gefleckt, damit es die passende UID kriegt und also das in der Partitionierung, in der Partitionstabelle quasi identifiziert werden kann, wo halt der Rest vom Group liegt. Wenn ich jetzt den UEFI-Modus benutze, was habe ich da? Da habe ich generell eine ist GPT partitioniert, UEFI geht nicht mehr mit MBR. Und da habe ich eine kleine FAT-Partition, die so, naja, 500 Megabyte, 1 Gigabyte groß ist, FAT-formatiert, und da liegt halt in einer EFI-Boot ja, so ein Executable, irgendwie so ein Portable Executable, wo halt der OS-Loader, der Kernel oder der Grub drin ist. Genau, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, was ich da machen kann. Zum einen kann ich sagen, okay, ich lege mein Grub-Binary rein, dann habe ich wie früher gewohnt mein Grub mit dem Auswahlmenü, das kann ich so konfigurieren wie früher. Oder, naja, da das EVI ja quasi das direkt laden kann, kann ich auch quasi den Linux-Kernel direkt reinlegen und spare mir das mit dem Grub dazwischen. Spare ich halt ein paar Sekunden beim Booten. Auswahloptionen habe ich trotzdem, darauf gehe ich nachher noch ein. So, der Betriebssystemstart an sich. Naja, der Kernel ist ja meistens auch gepackt, der kann sich dann selber empacken, führt sich dann aus, dann hat er das InitRAMFS ja übergeben, das empackt er auch. Haben wir gerade gehört, im LZ4-Modus ist ein bisschen schneller als mit Gzip gepackt. Dann hat er quasi so ein kleines RootFS und so ein Dev, ein Bin, ein USR und so ein kleines RootFS halt und ein Init-Skript drin. Und das Init führt er aus. Und warum machen wir den HackMack mit dem Init oder mit Init-RAMFS eigentlich? Kann er quasi mein richtiges RootFS laden. Das ist halt spannend, wenn ich vielleicht ein spezielleres Dateisystem nutzen will, ein XFS oder ein ZFS oder ähnliches. Ich will ja nicht alle Device-Treiber nochmal in meiner Firmware implementieren. Das heißt, ich lade mein Linux, habe mein kleines Init-RAMFS und kann dann quasi irgendwie ein Soft-Rate machen mit einem Crypt-Setup, einem Krypto-Container oder halt speziellere Dateisysteme benutzen. Kann dann quasi das vorbereiten, mein RootFS mounten und dann dem Kernel so ein bisschen die Verfügbarkeit, also die anderen Pseudo-Dateisysteme zur Verfügung stellen und sagt dann mit Switch-Route, ich wechsle jetzt zum neuen Router-FS, wo ich quasi mitarbeite. Und dann wird jetzt heutzutage halt das andere in Systemd ausgeführt, startet irgendwann den Login-Prompt und kann das System benutzen. So, genau, Systemd takes over, dann passiert komische Magic. Was jetzt Systemd genau macht mit der Parallelisierung und wann es wo hängt, habe ich jetzt nicht im Detail angeguckt. Mit Systemd Flowchart kann man es ja angucken. Naja, funktioniert halt irgendwie. Und ein paar Sekunden später habe ich einen Login-Prompt auf der Konsole oder grafisch mit einem Display-Manager. Ja, und kann das System benutzen. So. Dann fand ich noch spannend, wie funktioniert eigentlich mit dem S3 Sleep State, also Suspend to RAM? Weil ich will ja so ein System nicht immer booten. Ich habe zwei Probleme. A, will ich das nicht immer booten, weil es zu lange dauert, sondern weil ich vielleicht noch irgendwie meinen Browser offen habe, wo ich noch später was lesen will. Bloß weil ich jetzt schnell zum Zug renne, will ich ja nicht im Zug, wo ich kein Internet habe, hierzulande nicht alles neu laden. Deshalb will ich vielleicht das System so lassen, wie es ist, aber trotzdem meinen Rucksack mitnehmen oder es überhitzt und der Akku leer geht. So, dann sagt die Spezifikation. Also im Bootflow, es gibt verschiedene Bootflows in der im weißen Ding unten. Das gibt von der Priorisierung her, da kann man halt sagen, okay, das gibt so einen Recovery-Modus, wenn irgendwelche Hardware-Fehler sind. Das gibt einen Flash-Update-Modus. Da will das BIOS sich natürlich erstmal updaten und es gibt erstmal diesen S3-Resum-Modus. Den wollen wir in dem Fall benutzen. Und weiter unten gibt es dann Boot mit Minimal oder mit Full Configuration. Boot fürs Full Configuration ist so ein normaler klassischer Cold Start. Die Rechner war aus, ich drücke den Power-Button, der fährt hoch, initialisiert alle Geräte, guckt, was eigentlich da. Und ja. Und die anderen Boot-States, ja, wenn man halt so ein Reboot macht, also ein Warm-Reboot, dann können die relevant werden. Und beim Boot on Resum, das heißt, es muss die Hardware unterstützen und die Firmware. Also wenn ich jetzt wenn meine Bastelkaste greife, so einen Rechner von vor 20, 30 Jahren nehme, würde das nicht unterstützen. Und das Spannende ist halt, dass der RAM nicht resettet wird. Das heißt, beim S2RAM muss ich das System die DRAM-Konfiguration wegspeichern und beim S3 wieder laden. So. Genau. Wer das Betriebssystem jetzt im Kern genau macht, ja, weiß ich auch nicht genau. Aber spannend ist halt, dass es wirklich auch die Hardware unterstützen muss und nicht bloß das Betriebssystem. So, dann habe ich mir überlegt, okay, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt das virtualisiere, wenn ich jetzt ein QEMU benutze, ein KVM und es in der Cloud benutze. Dann, naja, haben sie quasi das BIOS reimplementiert mit CBIOS, eine Freiimplementierung, kann ich auf der Hardware im Kombination mit Coreboot benutzen. Oder es gibt auch UEFI-Implementierung, dass ich sage, okay, aus irgendwelchen Gründen will ich das auch in der VM haben. So persönlich gesehen sehe ich jetzt keinen Vorteil, dass man da jetzt irgendwie UEFI benutzen sollte. Funktioniert beides einfach der Default. Wenn man irgendwie Performance-Issues hat, was ausprobieren will, kann man was anderes benutzen. Ja. Und der Rest funktioniert analog zur Hardware. QEMU emuliert ja quasi komplette Hardware. Die klassischen paar Geräte funktioniert. Log dazu. UEFI, ich denke mal, das ist ein spannendes Thema, wo immer noch so viel Verwirrung herrscht oder brauche ich es nicht, was ist es eigentlich, will ich diesen Kompatibilitätsmodus benutzen oder nicht. So, warum hat man sich eigentlich so diesen Aufriss gemacht, einen neuen BIOS-Firmware-Standard zu entwickeln? Das Problem mit dem klassischen Legacy-BIOS ist, dass ja das IBM damals so einen PC entworfen hat und alle anderen BIOS-Implementierungen quasi aus dem Stand reverse-engineert werden mussten, da die ja kompatibel sein sollten. Und naja, Reverse-Engineering halt. Da muss man halt ein bisschen ausprobieren, gucken, wie funktioniert das, kein richtiger Standard und eher so, naja, das ist der Standard, weil es da ist oder wer zuerst gemacht hat, hat ihn definiert. Alle anderen müssen kompatibel sein. Anderes Problem, verbessertes Probing, also wenn ich jetzt irgendwie gucken will, welche Geräte sind da, auf dem USB-Bus, auf dem PCI-Express-Bus, das Probing wurde verbessert. Es gibt eine Open-Source-Referenzimplementierung von Intel. Intel hat ihr Theano Core offengelegt und da sind die meisten Sachen Open-Source. Wenn man jetzt sagt, okay, man will ein Coreboot benutzen, selber mit Theano Core was rumexperimentieren, dann braucht man immer noch so einen Binary-Blob von Intel. Das heißt, für die Chip-Initialisierung, für die Management-Engine und so, das ist nicht Open-Source, da muss man quasi einen Binary-Blob reinladen, da kommt man heutzutage immer noch nicht drum rum. Das gab mal ein Projekt, da haben sie es probiert, mal rauszupatchen, aber so voll funktionsfähig war die Hardware dann nicht mehr. Für Hersteller oder für Borddesigner oder Systemdesigner ist es noch interessant, dass die Time-to-Market kürzer wird. Ich muss nicht mehr super kompliziert irgendwie selber überlegen, wie implementiere ich mein BIOS, kaufe ich es teuer ein, sondern ich habe Standards, ich habe Protokolle definiert, wie funktioniert USB-Bus-Probing, wie kann ich quasi einen USB-Stick da erkennen, wie kann ich meinen SATA-Bus erkennen mit den Festplatten, ist alles definiert und kann ich schneller benutzen, schneller neue Boards entwickeln, neue Firmware bereitstellen. Und ist auch theoretisch auch plattformübergreifend, das heißt, ich kann auch ein UEFI für ARM bereitstellen und dann den Kernel-Interface weiter benutzen, also die Schnittstelle. So, die Features, besserer Hardware-Support. Das kann ja vorkommen, dass wenn man sagt, okay, UEFI traue ich nicht, finde ich komisch, will ich nicht, ich nutze diesen CSM, diesen Kompatibilitätsmodus, dann kann sein, dass sich Hardware anders verhält oder weniger Features bereitstellt. Das hat damit zu tun, wie die Geräte initialisiert werden. Früher mit Legacy BIOS wurde halt so ein bisschen geprobt, so welches Gerät ist da. Vielleicht kommt eine Magic Nummer zurück, dann kann man es so erkennen und kann ein paar Bits flippen und das Ding, das Gerät initialisieren. Und bei UEFI gibt es so eine Art Challenge-Response-Verfahren. Das kann halt fragen, okay, wer ist denn auf dem Bus? Und dann gibt es direkt zurück, okay, ich bin jetzt diese Grafikkarte zum Beispiel. Und dann kann man das Gerät besser initialisieren und die passende Firmware laden dazu. Ja, Secure Boot ist noch ein Feature. Ist ja so ein bisschen verschrien, zu Recht, zu Unrecht, ist egal. Die Idee ist ja, wenn ich jetzt mein Gerät habe, das liegt hier rum, das lasse ich im Hotel, dann ist die Frage, wenn ich das nach wieder starte, ist noch die gleiche Firmware, das gleiche Betriebssystem drauf wie vorher. Das heißt, es wäre schön, wenn ich quasi einen verifizierten Bootvorgang habe am Ende des Tages. Also ich habe irgendwo ein Root of Trust, ein Zertifikat hinterlegt und das kann meine signierten Komponenten verifizieren. Also ich habe einen Bootloader, der ist signiert, die Signatur liegt daneben. Während des Startprozesses wird halt verifiziert, stimmt die Signatur, ist es noch der richtige Bootloader oder wurde der ausgetauscht? Dann geht es weiter mit dem Kernel, das heißt, ich kann quasi sicher sein, ich habe das Richtige gebootet. Jetzt ist die Frage, wer quasi die Zertifikate verwalten sollte. Ist es der Hersteller, bin ich das? Ist es der Inhouse-IT, wer auch immer? Das ist halt eine andere Frage, aber an sich ist das Feature schon praktisch in der heutigen Zeit, wenn ich halt so Mobilgeräte habe. Es gibt noch so Value-Added-Features, das ist auch spezifiziert. Zum Beispiel kann jetzt Lenovo hier ein Diagnostikprogramm mit rausschippen. Hat ein kleines Binary, ein kleines Programm, so ein EFI-Executable und so eine Art, hier so ein Memory-Checker oder irgendwie so Hardware-Tests durchführen. So Value-Added-Features halt. Und was auch ganz nett ist, zeige ich nachher noch, wie es funktioniert. Ich kann temporäre Booteinträge aus dem Betriebssystem setzen. Das heißt, ich will zum Beispiel über Nacht einen Virencheck ablaufen lassen oder ein Backup vom externen System machen. Dann sage ich, ja, mach nächste Mal einfach einen PXE-Boot. Und wenn das Ding rebootet, dann weiß das EFI, okay, Platte weg, USB weg. Ich nehme jetzt quasi den Ethernet-Controller, mache einen PXE-Boot und starte halt das andere System. Temporär, einmalig. Finde ich halt ganz praktisch, kann man nutzen. So. Nicht erschrecken, das ist mal so der Grupp der Flow, wie das so aussieht. Ich dachte, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Ganz links haben wir quasi so eine Security-Phase. Das ist halt, wenn wir ein Secure Boot benutzen, so ein kleiner Verifier drin. Und haben wir diese Pre-EFI-Phase, Initialisierung, die PI-Phase. Die ist auch noch fürs Legacy BIOS ähnlich, das muss ähnlich funktionieren, weil die CPU ist ja immer noch die gleiche wie früher. Der wird quasi uninitialisiert, Chipsets werden initialisiert, NOSBridge, SoundBridge, der DRAM initialisiert, das ganze Board quasi betriebsbereit gemacht, Systeme gestartet. Und dann werden so diese Boot-Services und diese ganzen Driver ausgeführt. Driver sind halt irgendwie Netzwerktreiber, wenn ich einen. Die ganzen Storage-Geschichten für SATA halt, ist ja so ein kleines Betriebssystem. Ich kann es ja, wenn ich eine UEFI-Shell oder ein kleines Programm mit hinzupacke, das ich interaktiv benutzen kann, auch interaktiv benutzen. Also es gibt ja auch eine UEFI-Shell-Referenzimplementierung, dann kann ich da schon auf einer kleinen Shell rumbasteln, bevor das Betriebssystem richtig gestartet ist. Dann installiert halt das System lustig rum, also nicht bloß die BASIC, sondern auch die ganzen Peripheriegeräte. Und dann kommt der Boot-Dispatcher, guckt irgendwie, ist ein Betriebssystem vorhanden, kann ich das starten. dann wird es geladen und dann gibt es halt noch so eine Afterlife-Phase, die so ein bisschen vage ist. Weil theoretisch kann man auch noch im Nachhinein vom Betriebssystem irgendwie darauf zugreifen. Ja. So, der OS-Loader. Da ich mit dem Befehl EFI-Bootmanager nachgeguckt, was eigentlich gerade konfiguriert. Also mein aktueller Booteintrag ist der erste, also 0001. Timeout 2 Sekunden. Das ist, glaube ich, die Zeit, wo ich hier F9 drücken kann, um hier Boot-Menü-Selection machen oder F12, was es ist. Die Boot-Order ist festgelegt. Der erste, der mal drauf war, ist anscheinend so ein Windows-Boot-Manager. Und sicher nicht. Dann habe ich mir quasi den Debian installiert. Eintrag 2, also 01 dann. Und dann Eintrag 10 ist dann quasi Setup, ist quasi das UEFI-BIOS, wie man es nennen will. Ich kann auch sagen, beim nächsten Boot gehe ich einfach ins BIOS, wenn ich halt irgendwie vergessen habe, ein Feature einzustellen. Ich will jetzt KVM-Support haben und ich weiß jetzt nicht, welche Taste ich drücken muss und will nicht fünfmal rebooten, um die Taste zu erraten. Dann kann ich einfach im Betriebssystem sagen, nächstes Mal einfach gleich ins Config-Menü rein. Die Lenovo-Diagnostik ist halt dieses Value-Added, was ich vorhin erwähnt habe, dass Lenovo sagt, okay, wir bieten hier noch ein Zusatzprodukt an oder Programm. Ja. Irgendwie so ein Rescue wahrscheinlich für Windows oder so. Und ganz unten gibt es dann noch so USB-Boot, USB-CD, was auch immer. Und ja. Ich kann es mal kurz zeigen. Gucken wir mal. So, ist das lesbar? Gut. Mit EFI Bootmanager habe ich halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, welches ist mein genereller Bootprivilege mit Minus A. Ich kann auch einzelne Optionen deaktivieren. Und was haben wir noch irgendwo? Bum, 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 bum. Mit Minus N Boot Next. Die Zeile, da kann ich halt sagen, okay, welches ist mein nächster Booteintrag, also für den nächsten Reboot temporär. Ja. So. Okay. Das heißt, wir haben quasi jetzt so unser Rechner gestartet. Konnten mit einem EFI-Loader oder OS-Loader unser Betriebssystem oder Linux auswählen, ohne GRUB diesmal, starten das direkt, dann habe ich ja immer noch ein InitRAMFS angegeben. Wie sieht eigentlich so ein minimales InitRAMFS aus? Im Grunde ist es ein kleines Shell-Skript, so 20 bis 100 Zeilen, je nachdem, was man da alles machen will. Und was passiert da so? Also, erstmal will ich mir wahrscheinlich so eine Basis-Ordner-Struktur anlegen, wie oben angedeutet ist. Danach muss ich so ein paar spezielle Dateisysteme mounten. SysFSS brauche ich, ein Proc-File-System, ein Dev brauche ich auch noch. Habe ich mal ausgeblendet, nicht alles drin, damit es auf die Folie passt. Dann will ich vielleicht irgendwie mit Crypt-Setup Looks oben mein Crypto-Device aufmachen, weil ich ja meinen Rechner nicht unverschlüsselt rumtrage, also die Platte. Dann habe ich vielleicht noch ein LVM drauf, dann will ich das LVM irgendwie scannen. Die Logical-Volumes bereitstellen, dann will ich meinen RootFS mounten und schiebe dann quasi meinen Sys und meinen Proc rüber. Und hier unten sieht man das noch. Dann gibt es diesen Switch-Root-Befehl, dann sage ich Exit Switch-Root zum New-Root und mein zukünftiges Init. Und dann wird quasi der richtige Boot-Prozess von dem Betriebssystem, was ich später benutze, eingeleitet. Relativ unspektakulär, ist aber ganz praktisch zu wissen, wenn mal irgendwie mal wieder in der RAMFS hängt, wenn das Tracode oder was auch immer da Fehler geworfen hat und ich in so eine Rescue-Shell reinkomme, damit ich weiß, was ich machen kann. Ich kann quasi mein RootFS mounten und dann mit Twitch-Root sagen, ich habe das Problem jetzt temporär gefixt, boote mein Betriebssystem und gucke da mal in Ruhe, wie ich das auch fixen kann. So, oh. Zur Literatur, da gibt es so ein Buch Quick Boot, das ist von 2017. Das beschreibt relativ, oberflächlich nicht zu sehr im Detail, wie so der ganze Boot-Prozess funktioniert. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Dann gibt es noch Beyond BIOS, wenn man halt sagt, okay, ich finde jetzt so Firmwareentwicklung voll toll, ich will eigentlich eine eigene Firma für mein Betriebssystem haben. Nehme mir das Theano Core, will da losentwickeln. Dann gibt es Beyond BIOS. Das ist so an so Leute gerichtet, die verstehen wollen, wie so eine Firmware funktioniert für x86 oder halt irgendwie selber was entwickeln wollen. Wird detailliert erklärt. Ansonsten halt die ganzen Projektressourcen ganz interessant zu den Open-Source-Projekten, die sich um diese frühen Startphasen kümmern. Coreboot, CBIOS, Grub und die anderen Projekte. Ja, dann würde ich in die Fragerunde übergehen.
Ja, ich fühle mich gut gebootet. Also wer jetzt Fragen hat, meldet euch, dann kommt das Mikrofon auch zu euch. Na, sonst lege ich erst noch mit einer los. Du hast vorhin erwähnt, so als einer der Vorteile von UEFI, dass die Hardware da irgendwie besser initialisiert würde, dass sie dann eventuell featurereicher hinterher funktioniert. Gut, ich bin noch so teilweise noch UEFI-Verweigerer. ich finde es halt nicht so toll. Ja, da ist jetzt meine Frage. Ist es nicht eigentlich so, dass hinterher der Linux-Kernel, wenn der bootet, die Hardware nicht nochmal initialisiert? Oder kann es tatsächlich passieren, dass dann, weiß ich nicht, irgendwelche Register-Settings oder irgendwas dann tatsächlich fehlen und dass selbst Linux das dann nicht mehr glatt bügeln kann, sodass die Hardware dann nicht ganz so toll funktioniert?
Also ich habe überlegt und mir war so im Hinterkopf, da gibt es irgendwas. Ich habe jetzt konkret nichts mehr gefunden. Das Hauptfeature ist, dass das Secure Boot nicht so bereitsteht, wenn man diesen Kompatibilitätsmodus benutzt, wenn man halt seinen Boot verifizieren will. Ansonsten, ja, ich habe jetzt nichts mehr gefunden konkret, aber so das Protokoll ist ein bisschen anders und man kann ja sagen, okay, dann lade ich halt irgendwie ein anderes Firmware-Image in mein Grafikmodul oder meine Netzwerkkarte, wie auch immer, und biete halt ein anderes Feature-Set an, ein oder eingeschränktes. Weil vielleicht will ich diesen Secure-Boot-Modus haben, damit ich irgendwie irgendwas garantieren kann. So in die Richtung.
Ja, danke. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung nur sagen, ich hatte ein Problem, dass beim BIOS-Boot zum Beispiel der Displayport von der Grafikkarte nicht ging, beim UEFI aber ja. Und da ich erst halt mit einer CD starten wollte im BIOS, und dann hatte ich Probleme und dachte, okay, das geht hier gar nicht.
War das ein Notebook oder so PC-Hardware zum Hinstellen?
Ein Notebook.
Notebook, okay.
Wie sieht eigentlich so ein Executable aus, das vom UEFI direkt ausgeführt wird? Gibt es da irgendeinen Header oder fängt es mit dem ersten Byte mit dem Assembler-Code an?
Das ist so ein PE-Executable, ich glaube, das...
Also Windows-Exe.
Genau, quasi. Die haben so ein Windows-Portable-Executable da irgendwie für adaptiert, weil das kommt halt aus dem Intel-Windows-Driven ist die Entwicklung einfach. Ich glaube, die erste Entwicklung ging so richtig, die brauchten irgendwie irgendwas Sinnvolles zum Booten für ihr Itanium-Gedöns bei Intel und haben dann festgestellt, ja, naja, dann können wir den Rest ja auch mal neu machen, ist ja viel besser alles.
Naja, ein Header schadet ja nicht wirklich.
Nee, aber dadurch, aus der Ecke kommt halt das, die haben dann zusammengesessen, irgendwie die ersten Implementierungen entworfen und naja, wenn wir eh schon so ein Portable Executable haben, nutzen wir es einfach. Ja, also kann man anscheinend so kompilieren und ablegen. Grob geht ja auch. Geht auch signiert, also wenn ich das quasi mit einem Secure Boot starten will, dann muss ich das auch signiert ablegen. Da gab es irgendwie noch so einen Shim-Loader aus dem Fedora-Projekt, dass man quasi sagt, okay, dieser Minimal-Loader ist noch signiert und danach kann ich irgendwas anderes starten. Also da gibt es, ist halt die Frage, wie kriege ich meinen eigenen Trust of Root in die Hardware rein, und ohne dass sie da anders auch hinkriegt.
Also erst nochmal eine kurze Anmerkung zu dem Notebook, welches mit WLAN, also das WLAN nicht richtig finden könnte. Es gibt Tools von Herstellern, zum Beispiel von HP, den Connection Manager. Das ist nur ein reines Windows-Tool und unter Umständen sind die Laptops so konfiguriert, dass man erstmal unter Windows mit dem Connection Manager das WLAN einschalten muss, damit das überhaupt funktioniert. Man kommt nicht drum herum, so ein Tool gibt es nicht für Linux. Und dann noch meine Frage. Es gibt auch so Projekte, Open Source BIOS Ersatz. Welches Projekt ist zurzeit, auf welches Projekt kann man die größten Hoffnungen setzen, dass es sich, sage ich mal, am meisten durchsetzt?
Also das größte Problem ist der Hardware-Support. Das heißt, ich muss ja irgendwie auch ein kompatibles Gerät haben, CPU-Chipsätze müssen kompatibel sein. Also das größte, was ich kenne, ist halt Coreboot. Muss mal gucken. Es ist halt wirklich die Frage, welche Geräte wir unterstützen. Weil selber reinbasteln ist ein bisschen anspruchsvoller, muss man halt das passende Wissen haben. Also ich kenne jetzt so primär Coreboot, Linux BIOS wurde noch angesprochen im Vorvortrag und habe ich jetzt keine Erfahrung mit, weil mein Gerät generell nicht unterstützt wurde. Nachdem ich mir so, naja, ich würde es eh benutzen, von daher speisen wir mal auf für später.
Ja, da könnte ich vielleicht noch zu anmerken zu dieser Frage. Also es ist erstmal die Frage, was genau will man ersetzen? Es gibt halt diese, naja, mehr oder minder freie Theano Core UEFI Implementation. Das ist natürlich jetzt auch nicht ein richtiger Ersatz. Es gibt C-BIOS, was praktisch das alte BIOS versucht nachzuahmen, aber eine freie Implementation ist. Aber richtig so für die grundlegende Initialisation der Hardware ist eigentlich Coreboot das Projekt, wo auch der Paul Menzel heute früh einen Vortrag gehalten hat. Wenn Sie den noch hier irgendwo entdecken, einfach ansprechen. Coreboot hat... Also hat die meiste Unterstützung bisher erfahren und sieht auch viel Development, aber die müssen immer wieder gegen, also leider gegen und nicht mit den Hardwareherstellern kämpfen, die einfach überhaupt keine Dokumentation zu ihren CPUs oder Grafikeinheiten rausrücken oder sonst irgendwas oder eben Intel ME, AMD, PSP und so weiter. Manchmal arbeiten die dann mit Blobs, aber das ist halt dann auch nicht ganz so schön. Davon abgeleitet, direkt von Coreboot abgeleitet, gibt es noch zwei, sagen wir mal, ja, Forks sollte man das vielleicht noch nicht mal unbedingt nennen, LibreCore und LibreBoot, die sozusagen versuchen, diesen ganzen Blobkram, soweit es geht, rauszukehren. Mit mehr oder minder Erfolg, was dann die Lauffähigkeit der Hardware angeht. Das Problem ist, das, was mit LibreBoot funktioniert, ist meistens sehr alte Hardware, also irgendwelche alten ThinkPads, die schon 10 Jahre alt sind, die funktionieren gut damit, aber das war's dann auch. Also es ist am Wachsen, aber es ist sehr zäh. Also ich habe mich da auch mit dem Paul Menzel gestern wieder drüber unterhalten und es ist schwierig. Aber immerhin, es erfährt durch Google zum Beispiel mit den Chromebooks einen großen Support, weil die setzen da auf Coreboot. Facebook und solche großen Buden sind auch dabei. Die sagen alle, das mit der Firmware gefällt uns nicht mehr, wie das läuft. Ja. Aber selbst diese großen Firmen sind momentan noch nicht in der Lage, genügend Druck auszuüben, dass zum Beispiel Intel oder AMD, dass die sagen, na gut, wir stellen jetzt hier mal Dokumentation bereit oder legen einfach den Code offen.
Achso, was mir noch einfällt, so die Microcode-Updates vorhin, das kann man ja einmal quasi zur Bootzeit vom Firmware vom BIOS tätigen lassen, aber der Linux-Kernel kann das auch vollziehen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt ein Firmware-Update einspielen, um quasi ein aktuelles Patch-Set für mein Intel-CPU zu haben.
Ja, wenn wir jetzt keine weiteren Fragen haben, sonst bitte nochmal hektisch winken. Dann, ah, da winkt noch.
Ja, mich interessiert das UEFI-Thema nochmal so ein bisschen, wie das jetzt so mit 64 und 32-Bit ist. Wenn ich jetzt also nicht Legacy-BIOS mache, was startet dann eigentlich oder was erwartet der Prozessor und wie schauen die Executables aus? Sind es dann auch 64-Bit und kann ich dann 32-Bit booten und bla bla?
Ich überlege gerade, also es gibt auch 64-Bit-Executables. Müsste ich nochmal eine Doku nachgucken, das weiß der Talk nicht mehr. Aber da war irgendwas. Wenn man halt 64-Bit-Betriebssystem booten will, muss man das passende Gruppe oder das krasse PE dafür haben.
Also startet praktisch das Menü doch irgendwie in 32-Bit oder gar im Real-Mode?
Die erste Init-Phase, also ganz am Anfang, ist 32-Bit in dem Real-Modus. Und danach, wenn man quasi die haben auch bloß im nächsten Schritt quasi 1 Megabyte an Memory zur Verfügung. Und wenn man dann quasi in diesen Protected-Mode umschaltet, hat man quasi einen 32-Bit-Modus mit auf 4 GB Adressspeicher, also diesen normalen Adresslayout, den man kennt. Und also das UEFI dann wird dann irgendwann 32-Bit ausgeführt, habe ich vergessen. Aber so die ersten Init-Sachen sind noch quasi in so einem, ja, führt die CPU wie vor 30 Jahren quasi aus.
Ja.
Ja, dann danke nochmal, dass du hier warst mit Vortrag und Fragen.